Torschuss ist Viereck.
Ja.
Grätschenkreis.
Ja.
In die Fresse hauen. Dreieck.
Nur fürs Protokoll, wir spielen das
Champions League. Was war passen?
Ja, sag ich dir nicht.
erster Torschuss geht auf mich.
Ja, okay, okay. Das ist schlecht. L1, das ist der linker Zeigefinger.
Das ist Not gegen Elend.
Ja.
Davon bin ich beides.
Okay, jetzt nämlich.
Ja, soll er. Ich hab Manuel Neuer. Ja, das kann man nicht einfach so auf Knopfdruck gegen mich.
Ja.
Ich hab Manuel Neuer, hab ich doch gesagt. Ja, auch Felix, Manuel, wenn du jetzt ein Tor kriegst, das wird so schlecht für dich. Aber ich glaube, ich komme gar nicht so weit.
Aber du, hat Carsten Janke schon den Ball berührt?
Ja.
Ja, hat er.
Beim Abseits. Ja.
Beim Anstoß.
Ja, weg das Ding.
Was ist Flanke oder Schuss?
Zeitspiel.
Ja.
Oh, so Balli. Hab ich ja!
Ja,
aber der war so langsam.
Ja, der war langsam. Ein,
hast du gesehen, wie Zeitlupe da gelaufen ist? Der Janka?
Der gute alte Janka.
Na, damit kannst du nicht gewinnen. Schlecht.
Ja, der Janka ist auch nicht mehr das, was er
war.
Nein.
Das ist. Oh, bist du Depp. Oh. 0:0 zur Halbzeit. Oh. Das ist ein Sieg eigentlich, oder?
Das ist auf jeden Fall ein Sieg. Nimm den Controller noch in die Hand.
Nein.
Doch, weil du hast Carsten Janka jetzt.
Passen. Torschuss ist Kreis. Nein, Viereck.
Nein, Viereck.
Dann kann ich es ja nicht gewinnen. Ja. Ah, da bin ich doch.
Ja, ja.
Ah. Noch einmal.
Jetzt haben wir alles.
Du weißt, warum ich das nicht mein Spiel
ja,
ist.
Ja, okay.
Kevin, herzlich willkommen zu Episode
Nummer 7
von
My Podcasten.
Also an alle Zuschauer herzlich willkommen. Wir sind froh, dass ihr wieder einschaltet. Und ab jetzt kannst du wieder übernehmen.
Das ist gut.
Ja, finde ich auch.
Machst du wirklich gut?
Karten weg?
Karten weg.
Okay, passt.
Lass den Profi machen.
Okay. Wann kommt er?
Ja, der bald. Der ist noch im Stau.
Okay.
Herzlich willkommen zur 7. Folge. Im Fußball ist ja die Nummer 7 sehr, sehr speziell. Im Trikot, super Legenden mit dabei gewesen, ja, die Nummer getragen haben. Wir dachten uns, für Folge Nummer 7 braucht es auch hier etwas Spezielles. Also blicken wir in die Zukunft und machen etwas, was jetzt schon riesig ist, aber was wahrscheinlich noch viel größer wird.
So wie es ausschaut, wird das noch richtig explodieren.
Ja.
Und ich bin voller Amateur da drin.
Ja, wir haben es gemerkt, hier ein kurzer Ausschnitt. Wir haben nämlich uns kurz versucht, weil es ist ja kein Zufall, dass der Carsten in einem Gaming-Chair sitzt, mit Sitzheizung nämlich. Heute das Thema E-Gaming.
Voller Amateur.
Ja.
Aber das Gute ist, der Stuhl ist mit Sitzheizung,
ja,
für ältere Herren.
Ja,
für
mich. Ja. Wir kümmern uns um das.
Danke, dass ich dann wieder aufstehen kann.
Ja, genau. Ja. Bandscheibenvorfall ist zart.
Deswegen. Wollen wir nicht hoffen.
Und deswegen hier nochmal ein kurzer Ausschnitt von Carsten Janka direkt vom Tor.
Ja.
Ja, so wie früher.
Ja.
So wie in alten Zeiten.
Ja, übers Tor.
Nein, Gott sei Dank nicht. Carsten, wir wollen unserem Expertenstatus gerecht werden und haben für diese Folge, für diese sehr spezielle Folge, auch wirklich einen Experten geholt, nämlich
den Lute One.
Ja, den Trainer von Bayern München.
Ja, hab nicht gewusst, dass es einen Trainer geben muss.
Ja, für diejenigen, die sich jetzt denken, Hansi Flick ist der Trainer.
Nein?
Ja, nein.
Lute One.
Lute One ist der Trainer vom E-Gaming Bayern München Team und er wird uns ein bisschen in diese Welt mit reinnehmen. Bevor wir aber zu Lute One schalten,
ja,
hören wir uns wieder ein paar Fanfragen an, die du beantworten musst.
Bin gespannt.
Und es gibt keinen Ausweg.
Aber wir müssen auch noch mal darauf hinweisen, die sollen uns schreiben weiter.
Ja, bitte.
Über wir Instagram, warten auf eure Fragen.
YouTube, mypodcasten.com. Wir sind auf eure Fragen und Kommentare angewiesen. Wir wollen die hier auch beantworten. Ich glaube, es gibt viele spannende Fragen, die noch beantwortet werden müssen. Und da kommst dann du ins Spiel.
Ja.
So wie zum Beispiel bei Iron Prototype. Ewige Frage. Was sagt Herr Janka zum ewigen Duell? Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi.
Ronaldo. Bist du überrascht?
Ja.
Oder? Nein, ich würde beide nehmen. Aber wenn du mich fragst, würde ich Ronaldo.
Warum?
Torquote besser.
Okay.
Vielleicht.
Ich bin Ronaldo-Fan, das lasse ich einfach so stehen. Die nächste Frage kommt von Phil. Welchen ehemaligen Spieler, den du bei Rapid gefördert hast oder selbst auch noch gefördert hast, würdest du gern wieder in Grün-Weiß sehen?
Robert Beric.
Warum?
Weil er absoluter Knipser war und absolut geil auf Tore war und mit ihm einfach geil zu arbeiten war. Eine super Einstellung gehabt, er wollte immer selber mehr und den würde ich gern wieder sehen, ja.
Hat dich an dich erinnert?
Nein, darum geht es ja nicht. Du hast gefragt, wer? Ich habe dir eine Antwort gegeben. Du kannst auch Marcel Sabitzer sagen oder Louis Schaub. Da bin ich einfach froh, dass ich die begleiten konnte. Weißt du, irgendwas mitgeben, mit denen arbeiten, war schon eine tolle Zeit.
Und er hat noch eine Zusatzfrage geschickt. War es eine Genugtuung für dich, dass es in Mattersburg wieder so gut gelaufen ist für dich?
Was heißt Genugtuung? Noch einmal, in Italien ist es nicht so gut gelaufen. Selber schuld, auch Verletzungen gehabt. Aber ich habe auch meine Leistung nicht gebracht. Und bin dann nach China, weil das Angebot sehr gut war und wollte dann eigentlich aufhören und hat sich Mattersburg ergeben und man ist natürlich froh, wenn es wieder anfängt. Ich habe dann wieder Spielpraxis bekommen und habe dann zu einer guten Form gefunden.
Und auch für dich nochmal die Bestätigung, hey, auch wenn es schlecht gelaufen ist, hier bin ich und hier zeige ich, dass ich was kann.
Ja, Bestätigung, weiß ich nicht. Ich wusste, was ich kann. Ich wusste, wann ich schlecht und wann ich gut spiele.
Okay. Die Frage ist trotzdem, wie gut du im E-Gaming bist.
Richtig, richtig schlecht.
Ja. Laut Mehmet Scholl in der letzten Folge warst du im Kartenspielen schon schlecht?
Ja, das habe ich nicht lange. Du kommst nach München und dann spielst du Schafkopf, dann willst du vielleicht mal mitspielen, aber dann habe ich dann einfach nicht mehr mitgespielt.
Ja. Aber so E-Gaming hast du auch nie praktiziert.
E-Gaming in dem Sinn nicht. Nintendo 64,
ja.
Super Mario,
ja.
Das habe ich gespielt.
Ja.
Aber Fußball selten.
Ich bin sehr, sehr gespannt, was unser Experte jetzt sagen wird, weil diese Welt ist so riesig und wird noch größer. Und deswegen schalten wir gleich mal dazu.
Den Luther One werden wir einschalten. Bin ich schon gespannt, wann sie ins Trainingslager gehen und so.
Ja, zum Beispiel. Und was passiert, wenn sie sich die Hand brechen?
Oder Vorbereitung, Videoanalyse. Wie spielt er? Auf was spielt er?
Training.
Ja,
alle Fragen werden gleich beantwortet. So, wir haben Matthias Luttenberger zugeschalten oder kurz Lutti One.
Lutti One.
Warum? Und erst einmal herzlich willkommen. Danke, dass auch du dir die Zeit genommen hast für eine weitere Folge von My Podcasten. Warum Lutti One?
Servus, grüß euch. Mal vielen Dank für die Einladung. Macht mir eine Riesenfreude. Wieso Lutti One? Das war damals der PlayStation geschuldet. Lutti war schon immer vergeben als Spitzname auf diesem PlayStation Network. Und dann war noch Lutti 1 quasi frei oder Lutti One. Und deswegen wurde es Lutti 1. Aber letztendlich sagt jeder zu mir Lutti.
Okay, weil wenn ich das immer ausfülle und meinen Namen, dann geht auch nicht Kevin 1, dann geht nicht Kevin 2, dann geht nicht Kevin 3. Also du kannst dich glücklich schätzen, dass du nur die 1 stehen hast, oder?
Genau richtig, ja.
Lutti, ich habe eine kleine Überraschung für einen Carsten mitgebracht, eine schöne Geschichte, weil was der Carsten nicht weiß, ist, dass der Carsten eigentlich mitverantwortlich dafür ist, dass du vielleicht diesen Job hast, den du hast, nämlich Trainer des E-Gaming-Teams zu sein. Behaupte ich jetzt einfach einmal.
Könnte man so durchaus sagen. Also ich habe da was dabei. Erstes Trikot 2001. Jetzt machen wir ein kleines Gewinnspiel draus. Das war ja damals noch eine Zeit, da gab es ja noch keine Fanshops in Österreich und so weiter. Man musste ja aus mühsamen Weg die Trikotnummer hinten raufprinten lassen und noch grausame 2 Wochen warten, bis man das Trikot in der Hand hatte. Und ja, welcher Spieler?
Ja, wenn es die 2001. Frage ist, hast du vielleicht die Nummer 19?
Ja, genau.
Ah, Traum.
Zwar ohne Name, das war damals auch alles ein bisschen schwieriger. Das erste Bayern-Trikot von mir.
Wow.
Witzigerweise schließt sich der Kreis jetzt da mit dem Podcast oder mit dem Podcasten.
Ja.
Und ja, ist eine lustige Geschichte und ist natürlich richtig spannend, weil du natürlich eine Zeit lang in Österreich gespielt hast. Bin jetzt zwar kein Rapid Wien-Fan gewesen, aber die Europacup-Schlachten mit dir an der Front waren schon legendär. Und ja, dann, wie du bei den Meier warst, war es natürlich so, dass dann das erste Trikot mit Carsten Janker bedruckt wurde. Und ja, ist eine lustige Geschichte jetzt.
Ja, es ist immer toll. Also ich sage immer, im Alter weiß man das noch mehr zu schätzen, wenn du das dann so mitkriegst, dass Leute dein Trikot gekauft haben und dann auch die Nummer. Also dafür herzlichen Dank. Aber ich bin auch schon gespannt, die Antworten auch von Lutti heute zu E-Gaming.
Da kriege ich gleich Gänsehaut. Das ist doch mega cool.
Ja, ich finde das geil. Noch einmal, das ist wenn du jetzt auf der Straße auch immer noch gehst und Leute Autogramme wissen, weißt du, dass du vielleicht einen ganz guten Job gemacht hast. Und auch wenn du vor 70.000 oder 80.000 gespielt hast, also es war halt schon eine geile Zeit.
Du bist Steirer, die Frage müssen wir zuerst stellen, Sturm oder GAK? Oder ganz ein anderer Club?
Na, das war als Steirer schon Sturm Graz. Okay. Das waren auch die glorreichen Zeiten bei Sturm.
Ivo Vastic.
98 bis 2001, Ivo Vastic, genau. Und ja, das war immer Sturm Graz, ja.
Und als der Carsten dann vielleicht einmal gegen Sturm getroffen hat, war das...
Der Carsten, so oft hat er, glaube ich, in Sturm noch gar nicht getroffen. In meiner Erinnerung.
Ich glaube, ich war ja nur 10 Monate das erste Mal. War ich ja in 10, 11 Monate und dann war ich mit Mattersburg zweieinhalb Jahre. Und dann hatten wir noch gegen Sturm Graz, glaube ich, ein legendäres Spiel. Das ist, glaube ich, 5-4 oder 6-5 ausgegangen. Da hat der Mario Haas noch gespielt. Aber ja.
Das ist interessant, weil normalerweise kannst du dich an keine Spieler erinnern, aber
ja, war das Pro gegen Sturm? An sonst Spieler kannst du dich schon erinnern. Wir waren irgendwie voll in der Talsohle, nichts ging und dann kam Graz zu uns und dann stand es, glaube ich, zur Halbzeit 3-0 oder 4-0. Aber wir sind dann immer noch zurückgekommen und haben die Chance gehabt, aber haben trotzdem im Endeffekt verloren. Aber das an so einen Spieler erinnerst du dich.
Okay. So, aber genug Carsten Janker.
Genug Live-Fußball.
Ja. Wir reden jetzt über deine Welt. Deine Welt ist riesig. Deine Welt ist noch immer im Kommen, aber wird auf jeden Fall noch riesiger. Die E-Gaming-Welt schreibt mittlerweile Zahlen. Also auch in diesem Jahr erwartet man sich, glaube ich, Einnahmen von über einer Milliarde Dollar. Und mich würde dann mal interessieren, generell so einen Überblick von dir zu bekommen, wie das Ganze aussieht, wie du zu diesem Job gekommen bist, Trainer des FC Bayern München Gaming Teams zu sein. Ihr spielt Pro Evolution Soccer, also nicht FIFA, sondern das andere Fußballspiel. Und mich würde interessieren, wie man sein Hobby, so ein Hobby nämlich, das jedes Kind einmal durchgemacht hat, wie man so ein Hobby zum, ja, mehr oder weniger, wie man so ein Hobby zum Beruf machen kann.
Ja, das ist der gute Zufall gewesen. Bei mir war es so, ich habe von klein auf generell den ganzen Tag am Fußballplatz verbracht und aber auch dann in der Freizeit mit dem ersten Super Nintendo die ersten Fußballspiele spielen dürfen. Und bei mir war es im Elternhaus dann so, man durfte keine Gewaltspiele spielen und dann blieb eigentlich fast immer nur Fußball übrig. Und somit hatte ich von 1995 weg jährlich das neueste Fußballspiel auf der Konsole. Und mit der Zeit ist man dann natürlich immer besser geworden und dort reingewachsen. Und ich hatte schon die ersten E-Sport-G-Versuche 2006. Das war kurz vor meinem Matura-Abschluss. Da gab es ein internationales Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft in Österreich. Da kam ich ins Finale und bin aber dann leider ausgeschieden. Und dann gab es eine lange Pause an und für sich. Also ich bin dann wirklich erst im Zuge von meinem berufsbegleitenden Studium und neben dem Job nochmal reingerutscht, 2014. Und da war wiederum eine Ausscheidung in Österreich. Und dort habe ich dann gewonnen diesmal, also wesentlich einige Jahre später, und war bei der ersten Europameisterschaft dabei. Und auf Anhieb wurde ich Vize-Europameister. Und von diesem Moment weg war ich dann 4 Jahre hindurch jedes Jahr österreichischer Meister und bei jeder Weltmeisterschaft dabei. 2015 in Berlin wurde ich noch Vize-Weltmeister, also immer quasi der Michael Ballack des E-Sports, nennen mich Leute, weil es dann für den großen internationalen Titel dann nicht gereicht hat. Und deswegen waren es dann 4 schöne Jahre, wo man einige Städte kennenlernen durfte im Zuge dieses E-Sports. Es war auch noch immer mehr in den Kinderschuhen, als das jetzt ist. Und dann hatte ich 2 Jahre Pause, weil sich der ganze Qualifikationsmodus auf Online-Qualifikation umgestellt hat. Und in Österreich hat man die große Herausforderung, ich wohne jetzt eher im ländlichen Bereich, strukturschwache Region, da ist mit dem Internet nicht so einfach. Das heißt, es ist wirklich sehr entscheidend, wie die Schuhe beim Fußballer, wenn man jetzt barfuß spielt gegen Leute mit 6er Eisen, dann wird es ein bisschen schwierig. Und wir haben wirklich ein schlechtes Internet und somit hatte ich dann meine aktive Karriere eigentlich beendet. Ja. Und dann 2 Jahre später gab es dann die Möglichkeit, bei FC Bayern München anzudocken. Das war so, im Sommer gab es die Ankündigung, dass Konami eine Partnerschaft eingeht mit FC Bayern München. Und da hatte man schon ein bisschen Hoffnung geschöpft, weil im deutschsprachigen Raum gab es nicht so viele Spieler, die vor allem so eine lange Zeit hindurch immer auf dem höchsten Niveau waren. Und 3 Spieler waren schon bei Schalke unter Vertrag, 3 Deutsche. Und da gab es eigentlich nicht mehr viel. Und da hat man sich halt Hoffnungen gemacht. Ich habe dann wieder begonnen zum Trainieren. Und dann kam auch wirklich der Anruf von einer Agentur oder von 2 Agenturen. Und da gab es diese Trainerrolle noch gar nicht zur Debatte. Und im Zuge der ersten Gespräche hat sich das herauskristallisiert, dass der FC Bayern München auch eine Trainerrolle integrieren möchte. Ja, und somit hat sich dann der Kreis geschlossen bei mir und ich durfte dann im Dezember 2019 dann beim FC Bayern München andocken.
Aber Entschuldige, gleich als Trainer oder hast du erst als Spieler oder beides? Oder warst du Spielertrainer?
Ich direkt als Trainer.
Okay.
Wir sind der einzige Verein in dieser internationalen Liga, die das Traineramt integriert haben. Das heißt, man war auch von Anhieb natürlich im Fokus der gesamten Liga und der Medien, weil die meisten Teams haben nur Spieler, nur ja, letztendlich der Erfolg gab uns recht und wir haben auch mittlerweile schon zwei weitere Trainer in der Liga.
Zu diesem Trainerdasein kommen wir noch zu sprechen. Mich würde dieser Anruf interessieren von der Agentur. Du hast ja anscheinend davor schon mit deinen Vizemeistertiteln und etc., mit vielen Titeln, deinen Namen gemacht. Aber woher kommt dann trotzdem ein Anruf, wenn du davor auch noch einfach mal pausiert hast und nichts gemacht hast? Weil die wussten, okay, da ist ein Guter, der hat vielleicht gerade Pause gemacht, aber den rufen wir trotzdem an? Oder wie passiert sowas? Du sagst Zufall, das reicht mir als Antwort nicht.
Ja, in Mitteleuropa ist natürlich FIFA das größere Spiel. Pro Evolution Soccer ist sehr stark im asiatischen und südamerikanischen Raum. Das kommt von den Lizenzen her. Dort sind die ganzen Teams auch original lizenziert. Und deswegen ist der Kreis, dieser europäische, internationale, elitäre Kreis, ist relativ klein. Und in Deutschland konnte nur jedes Jahr ein oder zwei Spieler bei der Weltmeisterschaft teilnehmen. In Österreich war es dann 4 Jahre hindurch meine Person und deswegen war man natürlich auch in der Szene bekannt. Und es gab eben nicht so viele deutsch sprechende Spieler mehr am Markt oder Leute, die in den letzten Jahren mit dabei waren. Und somit war der Kreis relativ klein. Und natürlich, wenn man jetzt schon inaktiv ist, hat man jetzt nicht, glaubt man nicht, dass man jetzt sofort kontaktiert wird. Aber es gab dann so eine Ausscheidung, wo Agenturen beim Verein ihr Konzept präsentieren durften. Und da waren die Agenturen schon im Austausch mit eventuellen Personen, die vielleicht reinpassen könnten ins Projekt. Und da war ich bei 2 Agenturen mit dabei und eine davon hat es dann gemacht, das Rennen. Und dann kamen die intensiven Gespräche. Wie gehen wir das ganze Thema an? Ich war von Anfang an die erste externe Person in diesem Projekt seitens der Spieler oder Trainer. Und ja, so hat sich das Ganze dann ergeben.
Also Entschuldigung, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Jetzt bist du Trainer. Du hast ein gewisses Budget, weil ihr habt ja auch Spieler, die ihr verpflichtet oder die ja auch bezahlt werden müssen. Du hast ein gewisses Budget für das Jahr oder für die, wenn man länger plant, für die nächsten 5 Jahre oder...
Gibt es Ablösesummen?
Ja, ZB.
Also ich bin jetzt rein für Sportliche zuständig. Also ich habe keine Budgetverantwortung. Das bewegt sich alles noch in einem relativ überschaubaren Kreis. Der Spielehersteller, das ist der große Unterschied zum echten Sport oder speziell zum Fußball. Fußball gehört keinen. Jeder kann Fußball kaufen und kann damit zocken und hat jetzt keine Vorgaben von einem Spielhersteller oder von einer Firma. Bei uns ist es anders. Bei uns, wir sind immer in den Händen der Spielhersteller und sind abhängig von denen, ob die jedes Jahr überhaupt eine Liga starten. Das heißt, es hätte sein können, dass jetzt im heutigen Jahr keine Liga stattfindet, dann wäre unsere Reise mit den Bayern eigentlich schon beendet gewesen. Deswegen, das ist der große Unterschied zum echten Sport, dass da Spielehersteller quasi das Gewaltmonopol haben. Und ja, da gab es die Partnerschaft zwischen den Spielehersteller Konami und FC Bayern München. Da wurden über die Medien natürlich schöne Summen kolportiert, mit denen man auch gut arbeiten kann. Und ja, da gab es dann im Grunde jetzt keinen Transfermarkt an und für sich, weil das Ganze alles noch in den Kinderschuhen steckt. Wir sind quasi die erste professionelle Liga, wo wirklich Gehälter bezahlt werden und so weiter. Also wir stehen so quasi wie am Anfang des professionellen Fußballs vergleichbar. Und ja, so kann man das Ganze abrunden.
Meine Frage ist jetzt, du sagst, ihr seid abhängig von den Herstellern, von den Spieleherstellern, richtig?
Genau.
Aber angestellt bist du beim FC Bayern und nicht beim Spielehersteller, oder?
Das ist richtig, okay. Ja. Aber wenn der Spielehersteller jetzt da sagen würde, aufgrund von der wirtschaftlichen Lage, es gibt heuer keine professionelle Liga, dann ist bei uns sofort eigentlich vorbei. Also das heißt, wir sind da wirklich jedes Mal in einer sehr prekären Situation, ob die Liga weitergeht oder was der Spielhersteller macht und sind auch vom Erfolg abhängig. Wenn der Spielhersteller jetzt ein paar schlechte Jahre hintereinander absolviert, dann wird es natürlich mit uns auch relativ schwer, dass wir da weiter Fuß fassen können auf dieser professionellen Ebene.
Okay. Was mich wundert, weil ich gelesen habe, ich meine, die richtig guten Spieler, kannst du jetzt mehr sagen? Ich weiß nicht, ich habe das nur gelesen, kann auch ein Gerücht sein, aber die richtig guten Spieler, die Geld damit machen, die können bis zu über 300.000 Euro im Jahr damit verdienen. Und es gab, ich glaube, der Rekord für die höchste Preisausschüttung bei einem Turnier 2017 war, ich habe es ja aufgeschrieben, 24 Millionen Euro für Dollar für Siegerteam. Das sind Zahlen, die unglaublich sind. Und gerade in Zeiten von Corona, von Lockdown, muss ja auch so eine Branche noch mal mehr Geld investieren, Fragezeichen, um diesen Trend noch größer zu machen.
Das ist eine gute Frage und mittlerweile werden die Gehälter schon wesentlich höher angesetzt. Das ist aber so, dass das da quasi, der Fußball-E-Sport ist nur eine Nische im E-Sport. Der richtige große E-Sport ist League of Legends, ist Counter-Strike. Und dort werden diese großen Summen kolportiert. Und da gibt es eben so Zahlen wie die League of Legends Profis. Das ist ein Strategiespiel, wo 5 gegen 5 gespielt wird und man muss die gegnerische Basis quasi eliminieren. Diese Spieler haben halt wirklich einen Alltag, wo das gesamte Team miteinander wohnt, in einem Gaming-Haus, und die trainieren 6 bis 8 Stunden am Tag gemeinsam. Die haben Ernährungsberater dabei, Physiotherapeuten und so weiter. Bei uns ist das alles nur in den Kinderschuhen quasi. Wir haben den Vorteil, dass Fußball als Erstinvestment in den E-Sport relativ leicht ist, vor allem für Fußballvereine. Da ist der Schritt nicht groß zwischen digitalem Fußball und echten Fußball. Aber wir leben doch in einem relativ konservativen Bereich in Europa. Auch Bayern ist relativ konservativ. Und da ist die Debatte immer, wollen wir Ballerspieler in unserem Verein haben? Und somit ist der erste Schritt sehr oft, dass es über den Fußball geht, über den digitalen Fußball, der aber im E-Sport nur eine Nische darstellt. Und wir wesentlich geringere Gehälter haben. Bei uns ist es so, ich kann natürlich keine genauen Zahlen nennen, aber wir bewegen uns im niedrigen vierstelligen Bereich, was wir im Monat verdienen.
Was ja immer noch okay ist, glaube ich. Meine Frage ist, du bist jetzt Trainer, wie kann ich mir das vorstellen? Ich weiß nicht, wie viele Spieler unter dir sind.
Drei
Spieler sind unter dir, sind 3 Spanier. Die werden ja wahrscheinlich in Spanien leben, ja oder nein? Oder leben die in München?
Die leben alle in Spanien und wirklich, der eine lebt in Alicante, der andere in Valencia, der andere in Barcelona. Also sie sind auch nicht zusammen, sondern die spielen von zu Hause aus. Und bei mir ist es dasselbe. Ich bin weiterhin in der Steiermark ansässig.
Okay.
Ich habe ja einen Hauptberuf und das ganze Coach-Dasein ist bei mir nur nebenberuflich.
Ah, okay. Meine Frage ist jetzt, wie kann ich mir ein Training vorstellen? Die Vorbereitung aufs Spiel, auf was sie auch achten müssen, wie du halt schon gesagt hast. Einige haben schon Ernährungsberater oder auch Fitnesscoache.
Wahnsinn, ne?
Wie ist der Stand da jetzt beim Fußball oder wie ist deine Herangehensweise, wie du diesen Weg einschlagen möchtest oder was ihr auch schon macht?
Ja, das war die spannende Herausforderung beim Start des Projekts. Natürlich, wenn man bei Bayern München unter Vertrag ist, sind die Ansprüche generell schon mal sehr hoch. Natürlich wollten wir dass wir von Anfang an dieses Level erreichen, dass wir wirklich auch von der Struktur her sehr professionell agieren. Das heißt, es wurden alle Trainings per Video aufgezeichnet. Die Jungs spielen jetzt da gegen ein anderes Team, das wird gestreamt und ich bin dann quasi live dabei und wir bauen zeitgleich eine Videodatenbank auf, wo wir dann auch den Gegner später in der Liga analysieren können, weil wir einfach unzählige Stunden an Videomaterial haben. Das andere ist, durch den, dass die Community in diesem Wettbewerb nicht teilnehmen kann. Wir spielen ja 3 gegen 3, ist vergleichbar, wenn wir Tischfußball spielen. 2 gegen 2 spielen wir jetzt da halt 3 gegen 3, wo halt auf jeder Seite 3 Spieler unterwegs sind. Und das gibt viel mehr
Möglichkeiten. Gleich eine Frage. Die spielen 1 gegen 1 oder spielen die 3 gegen 3 in einer Mannschaft?
Die spielen 3 gegen 3 zeitgleich. Also wirklich zur gleichen Zeit spielen die 3 gegen 3. Und das macht das Ganze wesentlich spannender. Früher ist man, kannte man das nur, dass man immer 1 gegen 1 spielt im Fußball-E-Sport. Die spielen jetzt quasi wirklich schon Teamwettbewerb und das ist natürlich aus Marketing-Sicht wesentlich besser zu transportieren, weil man wirklich im Teamsport leben und natürlich auch da jetzt da als Trainer viel mehr mit beeinflussen kann. Als Spieler selber im Einzel, so wie ich gespielt habe, hat man nur einen Spieler, den man aktiv steuert. Der Rest wird vom Computer gesteuert. Jetzt ist es so, dass zumindest 3 Spieler zeitgleich am Feld durch die Gegend laufen und da kann man halt viel mehr taktisch machen und man kann viel mehr auch den Gegner analysieren, ja, auf diese Weise.
Darf ich?
Ja,
ich
bin absolut.
Völlig drin,
ja,
gerade.
Voll.
Was ist das Ziel dann irgendwann mal? 11 gegen 11, alle live? Ist das überhaupt möglich technisch oder wäre das jetzt schon möglich? Ist es das Ziel oder wird es bei 3 gegen 3 bleiben?
Da sind wir wieder bei dem Thema Spielehersteller. Okay. Letztendlich entscheidet der Spielehersteller. Es gibt die Möglichkeit, dass wir zumindest 10 gegen 10 spielen, aber es macht halt alles, pro jede Person, die was dazukommt, wird es wesentlich schwieriger. Erstens mit der ganzen Koordination und so weiter. Und man muss sich vorstellen, die Jungs haben ihren ersten professionellen Vertrag, der ein oder andere schon seinen zweiten, weil schon 2 Jahre zuvor auch diese Liga gab. Aber die Jungs müssen auch auf dieses Level erst reinwachsen, auf diese Professionalität. Es wird natürlich gefordert, dass man pünktlich ist, dass der Trainingsbetrieb stattfindet und es jetzt nicht mehr nur zu Gaude spielen, sondern wirklich, es ist deren Arbeit. Und da muss aber auch einmal die Community mit reinwachsen und da werden sicherlich die ein oder anderen Gesichter noch rausfallen, weil sie nicht diese professionelle Attitüde mitbringen.
Darf ich?
Jederzeit.
Stand ist jetzt, wie oft trainieren die Woche?
Im Schnitt 5-mal die Woche.
Also ihr macht's aus nach, wir treffen uns um 18 Uhr in unserem, ich sag jetzt mal, Chatroom und dann spielen wir die drei Spielen gegen an oder spielen die untereinander? Habt ihr Freundschaftsspiele oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder trainierst du jetzt Freistöße oder Ecken? Kann man, ich weiß gar nicht, ob das alles geht.
Kann man durchaus alles trainieren, Freistöße und Ecken, aber es ist dann meistens eher eine Geschichte, wo man dann halt wirklich im Spiel das Ganze dann macht. Bei uns ist es so, wir sind 10 europäische Vereine in dieser Liga und bei uns ist der große Unterschied zum echten Fußball, wir müssen mit diesen neuen anderen Gegnern eigentlich trainieren, weil sonst haben wir keinen professionellen Betrieb. Das heißt, wenn wir jetzt da Leute aus Österreich hätten, die quasi gerne spielen, vielleicht auch gut spielen, wenn wir jetzt da ständig in dieses Level trainieren würden, hätten wir keinen Fortschritt. Und wir haben jetzt das Thema, die Community kann leider nicht wirklich teilnehmen an diesem Betrieb und deswegen gibt es auch keine vergleichbaren Amateurteams, die was in diesem 3-gegen-3-Modus antreten. Das heißt, wir trainieren eigentlich das ganze Jahr hinweg mit unseren direkten Konkurrenten. Und das macht es natürlich halt umso schwerer für uns in der Vorbereitung auch, aber zeitgleich haben wir auch natürlich alle Karten am Tisch und wissen, was uns erwartet. Außer der Gegner überrascht uns wirklich komplett, aber das hatten wir bis jetzt noch nicht.
Und von diesen 10 oder 12 waren das jetzt 10 oder 12 Mannschaften?
10.
10. Wo seid ihr da? Obere Drittel, Erster?
Wir haben voriges Jahr aufgrund von Corona die Liga pausieren müssen nach dem 5. Spieltag und hatten dann 2 Monate hinweg quasi eine Pause. Und stattdessen wurde das Ganze dann in einen Cup umgewandelt. Wir hatten ja den Ligabetrieb immer in Barcelona. Das heißt, alle 10 Vereine sind alle 2 Wochen nach Barcelona angereist und haben dann dort gespielt. Okay. Viele fragen sich jetzt da, ja, wieso im E-Sport, wieso müssen die nach Barcelona anreisen? Ja. Das ist ganz einfach, damit man wirklich die gleichen Voraussetzungen garantieren kann, müssen die Jungs quasi auch offline spielen, so wie wir sagen. Okay. Das heißt, die spielen dann ohne Netzwerkverbindung und haben die gleichen Voraussetzungen. Okay. Wenn ich jetzt in Österreich ausspielen würde, ich hätte den Nachteil, ich hätte schlechteres Internet.
Da, wo du wohnst.
Ja, in der Steiermark.
Ja. Da hätten wir einen Nachteil. Somit wird ein fairer Wettbewerb garantiert.
Okay.
Jetzt haben wir den großen Vorteil im E-Sport, dass wir doch ausweichen können. Und in dieser Corona-Zeit haben wir dann auf den Online-Betrieb ausgewichen und haben diesen Cup dann zu Ende gespielt mit allen Mannschaften in einem anderen Format. Und da haben wir diesen Titel gewonnen.
Glückwunsch.
Danke.
Ja, das kann man schon...
Ja, Glückwunsch.
Ja, das war ein bisschen zu trocken jetzt. Da kann man sich schon mehr freuen,
finde ich. Ja, aber es war ja nicht korrekt. Das war ja nicht offline gespielt, sondern online gespielt.
Ja, okay, gut. Ja,
besseres Internet.
Ja, wir sind jetzt
weil er war nicht in der Steiermark.
Genau. Aber mir sind jetzt ein paar Sachen aufgefallen. Erstens, du wirst zum Journalisten und das taugt mir sehr. Wirklich, gute Fragen.
Nein, aber ich verstehe es ja nicht, deshalb stelle ich auch depperte Fragen, entschuldige.
Du hast mir mal gesagt, es gibt keine blöde Fragen und damit hast du vollkommen recht, weil ich hätte genau die gleiche, es ist sau spannend. Ich finde es auch toll, das ist jetzt ein bisschen unter den Tisch gekehrt worden, aber ihr habt tatsächlich quasi die Champions League gewonnen mit eurer Mannschaft.
Das kann man so quasi vergleichen, ja.
Ja, und wenn du dir mal vorstellst, das ist so faszinierend.
Also letztes Jahr haben sie eigentlich mit 4 Titel geholt,
die Bayern. Ja, genau, eigentlich schon.
Das Triple plus die Champions League neu extra.
Genau, Quadruple.
Ja, das
Und ich meine, wenn du dir vorstellst, 1972 war das erste erfolgreiche Spiel dieses Pong, wo du mit dem Tennisschläger quasi so die Linie rauf und runter
gegangen bist. Ataris, glaube ich.
Oder Ataris, ja.
Ja, es ist ja dieses Pong.
Genau. Und wenn du dir vorstellst, wir spulen jetzt 50 Jahre weiter und mittlerweile fließt so viel Geld in E-Gaming. Fortnite, genauso ein Computer- und Playstation-Spiel. Da haben wir auch Österreicher, einen Doppelweltmeister mit Buga. Nein, nicht Buga, sondern einen anderen.
Ich habe Aqua.
Aqua, genau, danke. Und
stimmt.
Der hat jetzt. Das ist jetzt zum Beispiel ein Kind, ein Junge, 15 Jahre alt, hat die Schule abgebrochen und hat sich der Gaming-Szene angenommen. Wurde Doppelweltmeister, wurde fürstlich entlohnt mit, hilf mir, 1-2 Millionen?
1,5 Millionen Euro.
das ist nicht so schlecht. Also, was da mittlerweile abgeht, und man muss sich auch vorstellen, dass es Agenturen gibt, Berater. Ihr habt, du sagst gerade, ihr seid noch das einzige Team mit einem Trainer. Das wird sich auch ändern. Also man merkt einfach, es wird immer, immer größer.
Das ist richtig. Und auch dieses Beispiel mit Fortnite ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der Junge, das war wirklich eine Bilderbuchgeschichte, der hat wirklich die Schule beendet und hatte das große Glück, dass er natürlich auch bei diesem Turnier dann erfolgreich war und hat 1,5 Millionen Euro verdient als Preisgeld. Jetzt ist es so, aufgrund von Corona und so weiter findet keine Weltmeisterschaft 2021 statt. Das heißt, die professionellen Spieler, die sich darauf verlassen haben, dass sie dort eigentlich mitwirken können wieder, haben heuer gar nicht die Möglichkeit, Weltmeister zu werden. Okay, obwohl spannend. Das Spiel eigentlich das meistgespielteste Spiel im vorigen Jahr war, weltweit.
Ja, Outing an der Stelle, sogar ich spiel's und es ist deutlich unter meiner Altersgrenze. Also ich spiele da quasi teilweise gegen Elfjährige, wo ich mir als 28-Jähriger manchmal blöd vorkomme.
Ich habe von dem Spiel gehört, dass es sehr viele Umsätze hat, da liest ja immer wieder. Aber kann ich leider nicht über Spielen nicht mitreden.
Für mich ist es wieder Kind sein und es ist so ausschalten und du bist in einer anderen Welt. Aber wenn ich mir vorstelle, ihr trainiert ja und manche denken sich da, was trainieren die da? Das ist wirklich ernst zu nehmen, was ihr da macht. Deswegen auch solche Beträge. Ihr trainiert da 8 Stunden mit einem Plan. Ich frage mich ja mit meinen Jungs immer, wenn wir FIFA spielen oder Pro Evolution Soccer natürlich, ist es einfacher, allein zu spielen gegen zwei oder ist es zu zweit einfacher gegen einen zum Beispiel?
Es ist schon einfacher, wenn zwei gegen einen spielen. Also wenn sich die untereinander gut verstehen, haben den großen Vorteil, dass man halt wirklich zwei Spieler zugleich aktiv steuern kann. Und somit kann man mehr das Spiel beeinflussen. Wenn die Jungs aber sich nicht miteinander harmonieren, das ist im Funks ein wichtiges Beispiel, die Teamchemie. Man kann 3 sehr, sehr gute Einzelspieler haben, die aber im Team nicht funktionieren. Und es ist vielleicht im Fußball vielleicht vergleichbar. Einer kann sehr gut gabeln und ist super mit der Wuchtel unterwegs, aber man muss halt natürlich auch im Teamsport agieren können.
Ja. Ich hab jetzt eine Frage. Ja. Wie oft habt ihr euch denn, du hast gesagt, Corona lassen wir mal außen vor, ihr könnt es euch nicht treffen. Wie oft habt ihr euch getroffen? Wie oft trifft man sich im Jahr? Wenn ihr bei 10 Mannschaften, ist das 9-mal oder 18-mal?
Es wäre 9-mal gewesen im normalen Ligabetrieb, also alle 2 Wochen in Barcelona.
Okay.
Und wir hatten dann im November das große Media-Shooting, wo Videos, Fotos gemacht worden sind, Interviews und so weiter in München. Und dann abseits dieser professionellen Liga hatten wir jetzt da keinen Kontakt miteinander. Natürlich. Es wäre geplant gewesen, eine Asienreise. Das FC Bayern München Office in Shanghai hätte eröffnet werden sollen im März und auch zeitgleich ein Champions League Spiel gegen Chelsea hätten wir mit dabei sein sollen. Also es werden dann schon Marketingaktivitäten gesetzt, wo wir auch mitwirken dürfen. Aber natürlich in diesen Zeiten aktuell ist es relativ schwierig auch für uns.
Nächste Frage. Ihr spielt ja dann mit den Vereinen, wo ihr angestellt seid. Also du spielst mit FC Bayern gegen, ich glaube, Arsenal ist, Barcelona ist in dieser Liga. Spielt ihr mit den Mannschaften gegeneinander, die aus den aktuellen Kader bestehen. Ist das richtig?
Richtig.
Wie kann man dafür sorgen, dass die Mannschaften gleich sind? Oder wie wird das eingeordnet? Dass jetzt, es soll ja trotzdem noch, egal ob du spielst, soll es ja auf die 3 Spieler, ihr spielt 3 gegen 3, auf die 3 Spieler ankommen, dass die Leistung gewürdigt ist. Also müsste man ja die Mannschaften so setzen, dass sie gleich stark sind.
Das ist richtig, ja. Also es gibt ja große Unterschiede. In diesem Einzel-FIFA-E-Sport zum Beispiel kennt man ja, dass man ja theoretisch mit SV Mattersburg spielen könnte, aber trotzdem Cristiano Ronaldo im Team ist. Konami, also wieder unser Spielhersteller, geht den anderen Weg, den authentischen Weg. Das heißt, die garantieren, dass jeder Verein, der teilnimmt, auf die gleiche Spielstärke gestellt wird, dass auch der FC Bayern München gegen Celtic Glasgow keinen Vorteil hat, weil natürlich Celtic Glasgow ist auch ein großer Verein, aber nicht so groß wie der FC Bayern und da hätten wir normal einen Vorteil, wenn wir mit den normalen Spielstärken spielen würden. So wird jetzt wirklich die gesamte Mannschaft auf dem gleichen Niveau gehoben. Deswegen hatten wir im vorigen Jahr auch Ochi Reid im Sturm sehr oft im digitalen Fußball oder Joshua Zirkzeit, die bei uns von Anfang an gespielt haben, weil die einfach dann im Detail schon noch anders zu spielen sind, teilweise. Der Zirkzeit voriges Jahr zum Beispiel war einfach eine Spur schneller und agiler als Lewandowski. Das hat sich dann wieder zum Ende der Saison wieder ein bisschen geändert. Und deswegen kamen dann mal große Fragezeichen auf. Wieso spielt er eigentlich mit so vielen Amateurspielen oder Spieler aus der zweiten Klasse, aus der zweiten Mannschaft? Und da versucht halt der Spielhersteller, die ganzen Teams aufs gleiche Niveau zu heben, damit man einen fairen Wettbewerb hat.
Das ist der sogenannte Balance Mode, dass alle quasi gleichgestellt werden. Und weil du gerade sagst, ja, na klar, das ist, ich sag dir doch, ich helfe dir raus mit der Sitzheizung, mit einem Perfekt, passt schon. Und das Ding
aber
ist
da
auch...
hat sich einer vorbereitet.
Ja, das ist mein Job.
Hat nicht geschlafen.
Ab und zu, ganz, ganz wenig. Und weil du auch gerade sagst, Zirkze, ich meine, ihr spielt ja auch mit 4 Innenverteidigern, ohne Alaba, ohne Lewandowski. Der Lewandowski, da hab ich gehört, der dreht sich zu langsam. Und ihr spielt auch mit 4 Innenverteidigern und da findet Alaba keinen Platz. Warum?
Trainerentscheidung.
Ja, Trainerentscheidung.
Ja, richtig. Das war so, das hat sich ja alles zum Ende der Saison dann gedreht. Wir haben zum Schluss dann in einem 3-3-4 gespielt, also wirklich mit 4 Stürmer, und somit haben wir auch den Cup gewonnen. Bei Alaba war es so, der war zu Spielbeginn, also das Spiel kommt jedes Mal im Herbst raus, da war Alaba noch nicht der Innenverteidiger. Deswegen wurde der im Spiel auch als linker Verteidiger aktiviert und tituliert und ins Spiel integriert. Und diese Innenverteidigerrolle hat sich erst im Laufe der Saison herauskristallisiert, auch bei den Bayern im echten Fußball. Und deswegen war kein Platz jetzt dafür Alaba, wenn wir mit 4 Innenverteidigern gespielt haben, weil eben dann doch andere erstens einmal körperlich wuchtiger unterwegs waren. Also wir hatten quasi 4 Carsten Jankers in der Innenverteidigung.
Boateng, Süle.
Ja, genau. Und ja, und so war es dann auch, dass Alaba bei uns dann eher im Mittelfeld eingesetzt worden ist. Und er hatte dann auch am Ende des Cups auch das ein oder andere Tor geschossen. Also er kam dann von der Ersatzbank immer wieder als frischer Spieler rein und hat dann für frischen Wind gesorgt.
Dem Alaba hat das aber nicht so gut gefallen, dass er immer wieder auf der Bank sitzt bei euch. Das hat er auch irgendwie mal verkündet.
Das hat er mal kundgetan, richtig. Ja.
Ich habe mal noch eine Frage.
Ja.
Da du ja gesagt hast, ihr seid abhängig von dem Hersteller. Habt ihr im Endeffekt keine Planungssicherheit oder habt ihr erstmal eine Planungssicherheit für die nächsten 2-3 Jahre? Das muss ja gegeben sein. Oder kann es sein, dass nächstes Jahr vorbei ist?
Das kann theoretisch in einem halben Jahr vorbei sein. Also bei uns ist es so, dass die Verträge in etwa bis in den Sommer dauern. Voriges Jahr war es so, oder im heutigen Jahr noch, dass die Saison in die Länge gezogen worden ist aufgrund von Corona. Aber an und für sich ist es wirklich von Jahr zu Jahr eine prekäre Situation für uns und die Leute gehen auch ein Risiko ein. Wir haben Spieler in der Liga, die leben davon ausschließlich, sind absolute Vollprofis, das kann aber in 6-7 Monaten wieder vorbei sein.
Was würde aber jetzt dein Gefühl sagen, weil ja das ein sehr aufstrebender Wirtschaftszweig ist, zusätzlich zu dem normalen Fußball, in die Richtung wird es aber nicht passieren, oder? Die werden einfach weitermachen, oder? Weil einfach das zu groß wird. Oder was ist deine Einschätzung? Oder kannst du es gar nicht, einschätzen?
Man kann es nicht einschätzen, weil man wirklich von den Spielherstellern abhängig sind. Wir kennen ja diese FIFA-Thematik, wo ja sehr viele Jugendliche viel Geld in das Computerspiel reinstecken, um überhaupt professionell spielen zu können. Ich hole jetzt ein bisschen weiter aus. Bei uns ist es so, bei Pro Evolution Soccer hat man den großen Vorteil, dass jeder Spieler weltweit mit den gleichen Voraussetzungen spielen kann. Bei FIFA, die gehen einen komplett anderen Weg. Die haben ja quasi abseits der Spielereinnahmen von den Verkäufen der Spieler ein System entwickelt, wo man ja quasi dann beim SV Mattersburg Cristiano Ronaldo digital kaufen kann. Den kauft man aber mehr oder weniger mit Echtgeld. Und jetzt gibt es immer mehr Bewegungen in der Europäischen Union, wo auch diese Ingame-Käufe, wo wirklich Spieler horrende Summen reinstecken, also ein professioneller Spieler muss am Saisonstart in etwa bis zu 2000 Euro Minimum reinstecken, um auf diesen höchsten Level überhaupt mitspielen zu können. Und natürlich sind aber sehr viele dabei, die Geld reinputtern, weil man diesen Traum hat, vielleicht E-Sportler zu werden oder wie auch immer. Auf der anderen Seite ist es aber ein Thema, ist es jetzt ein Glücksspiel? Ist es Glücksspiel, weil man das so quasi wie ein Spielerkartensystem ansehen muss, wo man auch vom Glück abhängig ist und man nicht weiß, man steckt 2000 Euro rein, der eine geht mit einem besseren Team heim, mit Ronaldo und Messi im Sturm und die anderen zwei haben halt ja Stürmer aus der zweiten dänischen Liga nur bekommen. Und deswegen es ist es halt relativ schwierig bei diesem Ansatz von FIFA, der natürlich jetzt nicht im Sinne des Sports ist und natürlich auch berechtigt unter Kritik fällt. Deswegen, man weiß nicht, was da jetzt wirklich passiert.
Noch dazu ist das oft einmal das Geld von der Kreditkarte von der Mama, die dann vielleicht mal kurz genommen wird. Und apropos Mama, das würde mich schon interessieren, weil mein Bruder hat tatsächlich auch einmal in einem Clan gespielt. Also der hat das wirklich auch halb professionell betrieben, war dann in einem Clan, wurde dann, war einer der Besten in Österreich, damals in FIFA, und wurde dann auch nach Köln eingeladen, Hotel, Flug, alles bezahlt. Das war früher noch so, ich meine, mittlerweile ist das noch alles größer. Aber also ich könnte jetzt nicht behaupten, dass alle Playstations bei uns daheim nicht kaputt geblieben sind. Also da wurde die ein oder andere Playstation schon mal geschrottet. Jetzt würde mich schon interessieren, ob das bei euch oder bei dir vielleicht irgendwie so mal passiert ist, dass eine Playstation aus dem Fenster geflogen ist. Weil es braucht schon ein bisschen auch Verständnis von den Eltern, dass man halt sowas auch lang macht und viel betreibt. Oder nicht?
Bei mir, ich habe jetzt nie eine Konsole zerstört. Das Problem ist bei der PlayStation speziell, dass die Controller mit der Zeit den Geist aufgeben. Und weil man sehr viel die Schultertasten verwendet, die waren jetzt da von der Qualität her relativ überschaubar, hatte man doch oft zwei Controller benötigt, aber allein schon aus Verschleißgründen. Bei mir ist es so, ich bin ja dann relativ spät in diesen professionellen E-Sport eingestiegen. Das war neben 40-Stunden-Job, berufsbegleitend studieren, habe ich dann noch quasi, ich habe wirklich zu Gaude versucht mitzuspielen, weil ich wusste, ich habe das jetzt ein Leben lang gespielt, Fußball. Das hat sich jetzt da immer nur minimal verändert im prozentuellen Bereich. Aber dennoch habe ich jetzt da quasi 20 Jahre hindurch Fußball, also digitalen Fußball gespielt. Und deswegen wusste ich, ich habe angetrainiertes Können und kann da eigentlich mitmischen. Und natürlich, in diesem, je älter man wird, umso mehr gesunden Abstand hat man zum Spiel, weil ich lebe jetzt nicht davon, sondern ich habe wirklich dann zu Gaude mitgespielt und habe dann ohne Druck und wirklich nur mit Spaß dieses erste Qualifier-Turnier gewonnen, wo ich dann zur Europameisterschaft kam, und dann ab diesem Zeitpunkt weg habe ich es halt quasi neben meinem Beruf ausgeübt. Das waren jetzt bei mir sehr überschaubare Stunden in der Woche, weil jetzt mit diesem Fußball-E-Sport ist jetzt nicht so viel Training nötig wie jetzt bei League of Legends oder Counter-Strike. Und es war auch noch eine Zeit, 5 Jahre ist jetzt im E-Sport doch eine lange Zeit, da war das Ganze auch noch wesentlich möglicher, als es jetzt ist. Und deswegen war es bei mir gar nicht so das Thema, der Sohn zockt zu viel, sondern es wurde immer alles von der Schule her absolviert und auch jetzt im beruflichen Leben und auch im Studium. Und deswegen gab es dieses Thema eigentlich gar nicht.
Okay. Nochmal, um herauszuschreiben, weil du hast Konami, den Hersteller, öfter erwähnt. Ich weiß nicht, ob das vertraglich sein muss, aber wenn wir schon bei Konami sind, die haben ja auch sogar ein Ausbildungszentrum in Tokio. Die FH in Wien bietet, glaube ich, fast schon Ausbildung an in die Richtung. Es ist ja immer wieder die Frage, ob E-Gaming Teil des Sports ist, ob das ein Sport ist. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder?
Das ist richtig. Gerade aktuelle geführte Diskussion. Wir haben jetzt eine Regierung, die jetzt die erste Arbeitsgruppe für den E-Sport zusammengestellt hat. Die starten in den nächsten Wochen und versuchen, diese rahmlichen Bedingungen die wollen jetzt die rahmlichen Bedingungen schaffen für den E-Sport. Bei uns ist es aktuell so, wir agieren in einem kompletten rechtlichen Graubereich. Wir sind nicht Sport. Wir sind nicht Fisch und nicht Fleisch. Und für uns ist die Debatte, ob wir Sport sind oder nicht, relativ irrelevant. Weil ich glaube, der E-Sport an sich ist selber mittlerweile schon so stark, der braucht den Sport jetzt an sich nicht. Beim Sport geht es ja sehr viel um die Fördertöpfe. Wenn wir jetzt anerkannt werden als Sport, greifen wir auf die Fördertöpfe zu. Das heißt natürlich, Der gesamte österreichische Sport aktuell ist da relativ abgeneigt. Die Leichtathletik möchte jetzt nicht einen kleinen Teil abgeben an den E-Sport und so weiter. Aber wir sind so finanzkräftig mittlerweile, dass wir auch nicht davon abhängig sind, ob wir als Sport anerkannt werden. Bei uns geht es wirklich darum, werden wir als Sportler steuerrechtlich angesehen und auch arbeitsrechtlich. Das ist das viel Wichtigere für uns. Und das wird jetzt da in den nächsten Wochen anscheinend in dieser Arbeitsgruppe der aktuellen Regierung bearbeitet.
Ich habe jetzt eine Frage, aber da du das ja nebenberuflich machst, was ist dein Hauptberuf?
Ich habe im Sommer unser Familienunternehmen übernommen. Wir haben eine ganz kleine Firma mit Kaffee- und Snackautomaten, und das übe ich seit 2008 aus.
Okay, cool.
Und weil wir gerade über den Sport geredet haben, ich meine, ich habe gelesen, 400 Bewegungen pro Minute, die da ausgeführt werden, asymmetrische Bewegungen, ihr macht mehr Bewegungen als ein Tischtennisspieler. Ich kann lesen. Ab und zu kann ich dann doch lesen. Und ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel ein Counter-Strike-Spieler, ich meine, es gibt ja mittlerweile Plattformen, wo man wetten kann auf Counter-Strike-Spieler. Also nicht nur Sportwetten und echte Spiele, Fußballspiele.
Ich habe jetzt eine Frage.
Ja, komm.
Kann ich die Frage stellen?
Nein, absolut.
Luti, meine Frage, wenn ihr euch die habe ich vergessen vorhin.
Ja.
Wenn ihr dann jetzt, ihr habt euch in Barcelona getroffen, kein Corona, okay? Gab es da Zuschauer oder wurde das dann online, dass man das verfolgen kann oder wie kann man sich das vorstellen?
Wir spielen quasi in einem eigenen Fernsehstudio, wo keine externen Leute erlaubt sind. Das heißt, zuschauertechnisch läuft alles digital über Twitch, YouTube und Facebook ab.
Okay, da können sich die Leute rein hacken oder? Einloggen.
Ja,
ist mir schon klar. Ich
hab's ab.
Ja, okay. Also können sich da einloggen und können dann zuschauen. Und wahrscheinlich dann kommentieren und euch unterstützen.
Genau, ja.
Okay. Und Twitch mittlerweile auch eine Plattform. Muss ich wieder eine Geschichte erzählen. Twitch zum Beispiel, das ist eine Plattform, wo halt wo die Streamer halt ihre Spiele halt online übertragen. Und da gab es den, ich glaube, das war Grosjean, der ja letztens diesen Unfall hatte. Und der hat einmal auf Twitch ein Formel-1-Rennen übertragen, das er gerade gespielt hat. Und seine Freundin war draußen vor der Tür und hatte keinen Schlüssel. Und konnte nicht rein, also hat sie sich in seinen Twitch-Account reingeloggt und in Twitch-Stream reingehackt und hat geschrieben, Schatz, ich warte vor der Tür, bitte mach auf. Und während dem Stream ist er dann rausgegangen, so, Jungs, Mädels, ich muss kurz zu meiner Freundin aufmachen, weil die steht, die hat da gerade reingeschrieben.
Ich glaube, das war fertig gespielt.
Ja, ja, genau.
Dieser das war Charles Leclerc.
Leclerc, danke, entschuldige, ja, nicht Grosjean, ja. Ja, schlecht vorbereitet.
Mann,
schlecht vorbereitet, passiert am besten. Und zurück zu diesem Counter-Strike-Spieler, der wurde ja für 2 Millionen Ablösesumme transferiert zu einem anderen Verein. Wie schaut es da aus bei euch? Gibt es sowas mit Ablösesummen und etc.?
Aufgrund der kurzen Vertragslaufzeit gibt es bei uns eigentlich nicht. Das heißt, auch den Spieler, den wir in den Reihen haben, der Spieler Alex Alguacil, der war bei Barcelona unter Vertrag. Der Vertrag lief vor Saisonbeginn aus und wir haben dann quasi ablösefrei in unser Team geholt. Das heißt, wir haben das Ding noch nicht. Aber wiederum, der Spielhersteller gibt die Regeln vor. Riot Games, was jetzt der League of Legends der Spielhersteller ist, die...
ja, der Carsten, er ist dabei, er ist noch dabei, er ist voll dabei.
Nein, ich höre zu.
Bei denen ist es wirklich so, die geben vor, wie lange ist das Transferfenster, da gibt es 2 Transferperioden, wie lange sind die Vertragslaufzeiten, es gibt Mindestgehälter und so weiter und es gibt aber alles der Spielhersteller vor. Das hat natürlich auf der einen Seite auch Vorteile für die Spieler, weil wenn die ganzen Vereine in dieser Liga teilnehmen und einmal das Gehalt nicht bekommen, dann werden die sofort sanktioniert. Und auf der anderen Seite ist man halt wiederum sehr in den Fängen der Spielehersteller unterwegs und man ist natürlich auch deren Wünsche und Anregungen sehr ausgesetzt und muss natürlich, wenn man Teil der Liga sein möchte, muss man da quasi das Zugeständnis haben, dass man da teilnimmt und auch die Regeln befolgt. Und ja, da gibt es halt Gehaltsobergrenzen und ja, das ist halt komplett ein eigenes System an und für sich.
Matthias, ganz, ganz kurz, weil wir haben sehr viele Hörer und Zuseher, die sich jetzt denken, wow, spannend, ich habe genauso viele Fragen wie der Carsten. Wenn das so ist, dann bitte stellt sie uns und wir werden sie nachträglich beantworten. YouTube mitkommentieren, Instagram, mypodcasten.com, alle Infos. Ich glaube, da kommen noch ein paar Fragen auf uns zu und wir wollen die auf jeden Fall mit deiner Hilfe dann beantworten, weil wir werden es nicht schaffen, so viel ist gesagt. Jetzt habe ich da 2 Trainer sitzen.
Mhm.
Und
wo?
Einen hier, einen hier. Und jetzt wollte ich fragen, wie das ist, dein Trainerdasein im Vergleich zu einem Fußballtrainer im realen Leben. Was sind so deine Aufgaben und vor allem, wie schaut da die Analyse aus? Sagt man, kann man da irgendwie ein Spiel von den Gegnern sehen und sagen, okay, die sind über den Flügel anfällig oder da spielen wir doch die mit oder wie schaut das aus?
Die Wiederanalyse ist sehr vergleichbar mit dem echten Fußball, nur mit dem Unterschied, dass wir halt nur 3 Spieler selber bewegen können, zeitgleich. Wie eingangs erwähnt, haben wir alle Trainingseinheiten per Video aufgenommen. Und weil wir gegen unsere kommenden Gegner laufend trainieren, also wirklich monatelang, haben wir halt sehr viel Videomaterial und wissen auch, wie die auch agieren, auch wie sich die taktisch verändern. Das ist mal ein großer Teil meiner Tätigkeit. Das andere ist natürlich, ich bin so quasi die Schnittstelle zwischen Verein, Spieler und auch dieser E-Sport-Agentur, die mit im Boot ist. Und ich bin dafür da, dass dieser professionelle Betrieb aufrechterhalten bleibt und so quasi das Kontrollgremium jetzt da in dieser Geschichte. Und weiter ist es bei uns auch so, dass wir dann ein Live-Coaching haben. Das heißt, die Spieler übertragen ihren aktuellen Bildschirm und ich bin da quasi live mit dabei und kann Kommandos geben. Bitte achtet auf die Angriffe über die Mitte oder spielt jetzt auf dem Flügel raus. Sané bietet sich an oder ist frei und so weiter.
Also auch während des Spiels?
Alles live machen. Während des Spiels, ja.
Okay. Kannst du auch während eines, eines Champions League Spiels, darfst du auch coachen?
Darf ich auch coachen? Mit dem großen Unterschied, so wie Carsten, die Ultima Ratio ist im echten Fußball als Trainer, bin ich eher nur beratend tätig. Das heißt, ich kann Vorschläge geben, bitte Jungs, stellt jetzt da um das System, es funktioniert nicht wirklich und die Jungs können das dann annehmen oder nicht. Im echten Fußball wird halt nach der Pfeife des Trainers getanzt.
Zweite Frage, spielt ihr zweimal 45 Minuten? Also wenn ihr euch trefft?
Nein. Wir spielen quasi an einem Spieltag Hin- und Rückrunde zeitgleich und das Spiel dauert in etwa 10 bis 20 Minuten. Also reine Spielzeit sind 10 Minuten, aber aufgrund der ganzen taktischen Veränderungen sind es meistens pro Spiel 20 Minuten anzusetzen.
So und uns, weil die Spanier verstehen es eh nicht, manchmal denkst du ja schon, boah, würde ich da lieber spielen?
Nein, ich muss sagen, ich bin relativ froh, dass ich nicht mehr spielen muss und diese Rolle habe. Ich war jetzt nie so dieser komplette typische Zocker, sondern ich habe immer gern gespielt, wenn es um was ging oder wenn ich mich vorbereiten konnte und auch trainiert habe dafür. Aber so jetzt da quasi jetzt da nur mal zu Gaul zu spielen, das Bedürfnis habe ich auch nicht. Also ich habe jetzt in den letzten über ein Jahr keine 15 Spiele selber gespielt und bin da eigentlich auch sehr froh, dass ich nicht mehr aktiv sein mitwirken muss. Deswegen da bin ich schon froh, dass ich nicht mehr mit dabei bin eigentlich.
Was sind so die Nachteile? Was sind so die Schwierigkeiten bei diesem Job? Beziehungsweise, was passiert auch, wenn man sich verletzt? Und was gibt es für Verletzungen? Oder gibt es häufige Verletzungen?
Verletzungen? Wir wurden zum Glück sehr verschont. Wir hatten zu Beginn vom vorigen Jahr einen Fingerbruch. Aber der ist im echten Sport passiert. Also unsere Jungs üben ja auch echten Sport aus. Da wurde im Fußballspielen beim Pressball wurde der Ball an die Hand und hat sich den Finger gebrochen. Jetzt war natürlich aber ein Finger lädiert, der aber nicht wirklich viel verwendet wurde im Spiel. Und wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte, würde ich wirklich der vierte Spieler sein. Aber da kreuzen mir die Finger, dass es nicht mehr so sein muss, dass ich nochmal mitspielen muss.
Und wie darf man sich das Training vorstellen? Fingerfertigkeit ist das A und O, aber ich werde mir das jetzt nicht so vorstellen, dass da einer da sitzt mit der Kleinhantel und immer mit dem Finger mehr trainiert, damit er vielleicht noch fester. Wie trainiert man?
Außerhalb, das wäre die Frage. Also ihr habt das Training, wo sie gegeneinander unterspielt, ja. Aber gibt es noch Möglichkeiten, wo ihr eure Fähigkeiten sehen, Augen, Fingerkoordination, gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das solltet ihr 2-3 Mal die Woche machen, um sich da zu verbessern, Reaktionsschnelligkeit, whatever?
Ja. Gibt es jetzt bei uns noch nicht. Wie gesagt, wir sind immer noch in den Kinderschuhen, speziell in diesem Fußball-E-Sport. Die anderen Titel, Counter-Strike, League of Legends, die sind da wesentlich weiter, die sind da wirklich auch... Wie erwähnt, physiotherapeutische Betreuung, Fitnesstrainer haben die mit dabei. Die sitzen ja wirklich 6 bis 8 Stunden gemeinsam im Training und man muss sich dann bewegen, weil sonst zerfällt der menschliche Körper und wir brauchen einen Ausgleich. Und da ist es auch wichtig, dass die wirklich Koordinationsübungen machen, Konzentrationsübungen und so weiter. Und das ist auf diesem Niveau bei League of Legends gang und gäbe. Also wir reden bei League of Legends mittlerweile von den Top-Gehältern zwischen 2 und 3 Millionen Euro im Jahr. Und bei uns, wir sind ja doch wesentlich anders angeordnet mit unserem niedrigen vierstelligen Bereich im Monat zwar, aber da trennt sich natürlich auch die Spreu vom Weizen aktuell. Und wenn sich diese Liga immer mehr professionalisieren würde, da gibt es sicherlich Bestrebungen, dass man natürlich auch das professionelle Umfeld, dass es mitwächst und dass auch wir dann in den Genuss dieser ganzen Betreuung kommen würden.
Ja, aber ich denke mal, man kann ja trotzdem mal andere Wege einschlagen, weil du hier bist ja der Trainer von den drei Spaniern, ja? Also ob du da gewisse andere Sachen machen, so auch vorhast, Das ist ja das Thema. Ich sage ja, man kann das, ich habe so immer verglichen, wenn mit meinen Spielern, ich bin der dritten Liga-Trainer, der Ronaldo hat die Eiskammer zu Hause, weil er sich alles leisten kann, ja? Und auch den Koch und was auch immer. Aber man kann es herunterbrechen für das, was möglich ist. Bei uns wäre es die Eistonne aus der, in der Mülltonne, wo man das Eis weißer reinmachen kann. Ernährung kann ich darauf achten, kann trotzdem beim Bieler einkaufen gehen. Also ich muss im Verhältnis, aber du kannst es ja auch im Verhältnis runterbrechen und dann da was für deine Spieler machen.
Ja, da ist die Entscheidung wirklich, auf welche Spieler lasse ich mich ein. Mein großer Vorteil war, ich kannte 85% der aktuellen professionellen Spieler, weil ich selber auf den Turnieren unterwegs war. Das heißt, im Zuge des Projektstarts konnte ich meine ganzen Erkenntnisse aus dieser Zeit mit einbringen und man wusste auch erstens mal, wie die Spieler ticken, wie sind sie charakterlich und so weiter, aber auch, wie nehmen sie das Ganze ernst. Und natürlich gibt es nach wie vor immer noch diese typischen Spieler, die halt sehr übergewichtig sind und sich jetzt relativ wenig bewegen, aber die werden früher oder später rausfallen aus dieser professionellen Ebene. Und natürlich auch der Verein ist drauf und dran, dass er wahrscheinlich jetzt nicht die 150 Kilo schweren Jungs oder Mädels dort hinstellt, weil es natürlich auch für die Vermarktung für diesen E-Sports, weil sie doch auch die Brücke schlagen soll zum echten Sport, einfach nicht mehr zusammenpasst. Und deswegen, wir haben Jungs, die sind sehr motiviert selber. Sie legen Wert auf die eigene Bewegung, auf das eigene sportliche Aktivitäten. Und deswegen sind die Jungs da sehr viel in Eigenverantwortung noch unterwegs. Und vor allem die Jungs machen das noch. Und solange das noch so funktioniert, muss man dann sich noch nicht zu viel in das private Leben noch einmischen.
Okay. Matthias, wie, du hast einen schönen Bayern-Sweater übrigens an, das sage ich als United-Fan, ganz, ganz stolz. Aber tatsächlich stellt sich mir die Frage, wie sehr ist man als E-Gaming-Spieler oder als Trainer auch integriert in den Verein FC Bayern? Also wie viel Kontakt gibt es da innerhalb des Teams und ja, wie eng ist man, arbeitet man miteinander zusammen?
Mit den anderen Teams haben wir im Grunde wenig Kontakt. Auch wieder Corona geschuldet. Wir hatten dann ein Online-Turnier, wo die Basketballer, die Frau, die Damenmannschaft und auch die Profifußballer mit dabei waren und auch das Campus-Team. Aber letztendlich sind wir jetzt vor allem in Zeiten wie diesen sehr abgekapselt. Also wir haben wirklich sehr wenige Berührungspunkte. Es waren natürlich Aktivitäten geplant, aber die wurden alle wegen Corona nicht umgesetzt. Und ja, deswegen sind wir jetzt aktuell relativ unangetastet mit dem professionellen Betrieb im Verein selber.
Ich habe nur mitbekommen, dass der Zirkze gut dabei ist anscheinend. Also falls jemand ausfallen sollte und du keine Lust hast, könnte der anscheinend gut aushelfen.
Der könnte zum Beispiel aushelfen. Die Jungs, es gibt wirklich einige, die viel spielen. Javi Martinez ist zum Beispiel so einer, der streamt sehr viel. Der spielt auch alle möglichen Titel. Ja. Und der hat es verstanden, seine eigene Marke in diesem Twitch-Medium aufzubauen. Und vor allem, es gibt ja sehr viele Fußballer, die ihre eigenen E-Sports-Teams mittlerweile gegründet haben. Ja. Ein Mesut Özil in Österreich, ein Christian Fuchs, der war sehr früh dabei, der hat vor 2 Jahren das erste E-Sports-Team gegründet, das eigene Teams hat in FIFA, in Rocket League und anderen E-Sport-Titeln. Und weil ja auch natürlich die ganzen sozialen Medien sehr viel Vermarktungspotenzial mitbringen, man hört immer wieder die Summen, was die Fußballer abseits ihrer echten Spielerverträge verdienen, mit den sozialen Medien, mit den Werbeeinnahmen und so weiter, da trifft das Thema E-Sport natürlich auch sehr gut, weil man halt natürlich damit die junge Zielgruppe erreicht. Die junge Zielgruppe schaut sehr wenig analoge Medien, also wenig Fernsehen, wenig Zeitungen wird gelesen, sondern sie bewegen sich eher auf Streaming-Plattformen. Und das ist natürlich eine riesengroße Zielgruppe, die damit erreicht wird.
Ja, und man muss schon aufpassen, was man da macht während dem Stream, weil ich glaube, Aguero und Neymar, die haben ja das auch sehr, sehr oft gemacht. Und der Neymar hat einmal unabsichtlich die Nummer vom Richarlison, Everton-Spieler, halt unabsichtlich in die Kamera gehalten.
Kann passieren.
Und der musste daraufhin sein Handy wegwerfen, weil die ganzen Anrufe konnte nicht mehr zählen. Matthias, eine letzte Bitte hätte ich vielleicht noch. Und zwar, wäre es möglich, vielleicht dem Carsten noch eine Nachhilfestunde zu geben, weil die hätte er nötig.
Da reicht eine Stunde nicht.
Erst. Na, stimmt.
Können wir gerne machen.
Ja.
Aber dann muss er mich einladen auch zu seinem Verein und da gibt er ein bisschen Fußball-Nachhilfe.
Oh. Können wir gerne machen, ja. Bist du noch jung genug zum Spielen live?
Das schon, aber ich habe dann im Alter von 17 aufgehört. Ich hatte dann eine Verletzung. Das war genau können wir noch dazu zählen, damals zu meinem E-Sport-Einstieg.
Okay.
Ich war dann 11 Monate verletzt und in diesen 11 Monaten, ja, du bist ein Leben lang in diesem Wettkampfmodus aufgewachsen. Also du wolltest jede Woche dich mit den Nachbarskindern messen oder mit dem Ligabetrieb aus der Umgebung und so weiter. Und es ging dann irgendwie ab. Und deswegen war es bei mir dann der Schritt in diesen E-Sport. Da habe ich dann mich online angemeldet in eine Liga und habe dann quasi dort meinen Wettkampf befriedigen können. Und das war dann quasi bei mir auch der erste Schritt in diesen E-Sport eigentlich. Und bei mir war es dann leider so, Operation hat dann nicht geklappt. Also ich habe sehr gern Fußball gespielt, aber es hat vom Level her nicht gereicht, dass man da jetzt davon leben hätte können. Aber ja, damals habe ich dann aufgehört mit Fußball, weil ich wirklich große Probleme hatte mit meinem Sprunggelenk. Und ich habe dann auch nicht mehr zu Spaß gespielt, sondern bin dann eher Richtung Fitnessstudio oder Laufen gegangen.
Wichtig ist, dass du dich bewegst.
Ja, erstens das. Zweitens hast du trotz allem eine wirklich coole Karriere hingelegt und wir wünschen und hoffen, dass sie noch lange anhält und dass du möglichst alles erreichst, was du dir vornimmst. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank.
Matthias Luttenberger, Ladies and Gentlemen.
Luti One. Herzlichen Dank.
Trainer
sehr cool. Sehr cool.
E-Gaming Bayern München Team. Danke vielmals.
Wiederschauen.
Alles Liebe.
Unbekanntes Terrain.
Sehr unbekannt für dich zumindest. Ja. Ich habe dich in meine Welt hineingeholt.
Ja, nicht ganz, oder? Ja,
nein, nicht ganz. Normalerweise bringst du mir deine Welt ein bisschen näher, aber tatsächlich war das eher meine Welt als deine heute.
Ja, aber es hat schon. Ich bin da dann voll drin gewesen, weil wie das alles abläuft. Das ist ja so ein Ding, wo ich mich gar nicht ausgekannt habe.
Ja.
Aber schon sehr interessant. Luti One war überragend.
Ja, aber du auch. Wir haben Journalist Carsten Janke erlebt.
Mehr oder weniger.
War cool.
Ja, die Fragen, die mich interessiert haben.
Ja, die alle anderen haben.
Wollen wir es hoffen.
Ja.
Und brauchen Sie uns nicht mehr schreiben.
Ja, doch. Ein paar Fragen sind dann doch offen geblieben und da kommt jetzt ihr ins Spiel. mypodcasten.com, Instagram, YouTube. Wir haben so viele Plattformen, überall mitkommentieren und vor allem Fragen stellen. Und das war's für heute.
Heute, ja?
Ja.
Cool.
Wahnsinnig cool.
Ja.
Was nimmst du mit von dieser Folge?
Dass du dich gut vorbereitet hast.
Danke. Ja, zur Abwechslung einmal. Das mache ich auch bei der nächsten Folge und die wird nicht minder spannend. Es wird eine geniale Folge. Bis dahin, bleibt gesund. Alles Liebe bei
MyPodcasten.
Und tschüss.
Und tschüss. Tschüss. Das Wichtigste, bleibt gesund.
Ja.